Willkommen zum UWork Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ja, und damit moin und herzlich willkommen zurück zum New Work Chat. Ich bin Gabriel und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich sende wie immer aus dem wunderschönen Rostock City an der Ostsee und ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht's mit einem neuen Spitzengast wieder direkt in die Vollen. Ich habe den Mirko Kaminski zu Gast. Der ist euch bestimmt ein Begriff, wenn ihr euch mit dem Thema Kommunikation, PR und Social Media beschäftigt habt, denn das ist genau sein Steckenpferd. Er hat die Agenturgruppe Achtung gegründet und bis ganz nach oben an die Spitze geführt. Wir reden aber nicht nur über die Werbung, sondern wir reden natürlich auch darüber, wie er die Kultur in diesem Laden gestaltet. Und außerdem geht es natürlich auch die Frage, wie er das eigentlich auch als Familienvater macht. Er ist ja auch Papa, so wie ich. Und außerdem ist er Eisbader. Das macht er nämlich sehr gerne auf Fehmarn. Und so sind wir übrigens auch in Kontakt gekommen. Der Fehmarn, sage ich schon, der Mirko, hat uns früh unterstützt bei unserer Crowdfunding-Kampagne Ende letzten Jahres. Da habe ich ja mit meinen beiden Kollegen Jörn und David die Kampagne Wir springen für Wärme ins kalte Wasser gestartet und durchgeführt. Wir haben also mit Eisbahnen Spenden gesammelt für den Kältebus Rostock und Mirko hat uns da schon früh mit unterstützt und dafür gesorgt, dass das Ganze ins Rollen kam und am Ende haben wir ja dann tatsächlich die 10.000 Euro auch geschafft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ja, dann sind wir zurück. Herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Mirko Kaminski heute zu Gast ist, CEO der Agentur Achtung aus Hamburg, heute auf Fehmarn. Viele Grüße aus Rostock.
Ja, liebe Grüße zurück, einmal quer über die Ostsee.
Soweit ist es ja nicht, haben wir gerade festgestellt. Du bist ja auch im Beach Office, kann man ja schon fast sagen. Wir sind nämlich auch ein bisschen verbunden mit dem Thema Strand. Das ist natürlich was, was wir in Rostock jetzt auch im Winter nutzen. Der Mirko ist, das wisst ihr bestimmt, wenn ihr ihm folgt, ja auch eifriger Bader und auch Eisbader jetzt im Winter. Und auch wir gehen ja gerne in die Ostsee. Da wollen wir so ein bisschen einmal drüber sprechen, was ist eigentlich der Reiz daran, warum machen Leute sowas und was kann man damit auch machen? Wir haben ja auch eine Spendengeschichte ins Leben gerufen, da hast du uns ja auch tatkräftig unterstützt. Und wir wollen natürlich auch nochmal den Mirko ein bisschen kennenlernen, wer ist das, was macht er, wie ist er dazu gekommen und welche Herausforderungen sind jetzt natürlich auch im Kontext von New Work in diesem Jahr, die wir sehen und die wir so ein bisschen bewältigen müssen. Vielleicht mal ganz am Anfang, Mirko. Ich habe ja 3 Töchter, die mittlere ist 7. Die Mathilda, wie würdest du der Mathilda in einem Satz erklären, was du tust?
Na, wir sorgen dafür, liebe Mathilda, dass Unternehmen, die ganz spezielle Produkte anbieten, die man im Supermarkt kaufen kann, wie zum Beispiel Schokoriegel oder Tiefkühlkost oder leckere Limonade, dass man die auch kennt mit ihren Marken und auch weiß, was die da alles so reintun und warum das unter Umständen gut ist, sodass man es dann auch gerne kauft. Das heißt, wir helfen Unternehmen, dass die ihre Produkte gut verkaufen können und die Leute die mögen und wissen, was dahinter steckt. Und wenn du irgendwann mal ein Produkt erfindest und dein eigenes Unternehmen gründest, dann ruf mich gerne an.
Dann würde Mathilda jetzt bestimmt sagen, ihr macht also Werbung.
Ja, das lässt sich heute ja auch gar nicht mehr so alles auseinanderhalten. Früher war das einfach. Da war Werbung das, was man sich an Präsenz erkauft hat, um die dann irgendwie zu füllen mit Plakaten und mit Anzeigen und auch mit Fernsehspots. Und PR war das, was man sich an Präsenz verdient hat, in Zeitungen zum Beispiel, wenn Journalisten über einen geschrieben haben. Das hat sich heute alles irgendwie, diese Grenzen haben sich aufgelöst und wir machen Werbung, wir machen PR, wir machen Social Media, wir machen Content Marketing und wir machen auch in diesen Zeiten natürlich weniger, aber Events. Wir sprechen da aber gar nicht mehr so sehr über diese Silos, sondern tatsächlich eher über Ideen und Kreativität, die es heute braucht, um Menschen überhaupt noch zu erreichen, weil ja jeder irgendwie sich so seinen eigenen Mediennutzungsfilter eingerichtet hat und entscheidet, welchen Accounts folge ich und welche nerven mich und welche Medien rezipiere ich und welche eben nicht. Und da braucht es schon gute Ideen, Nutzwertiges und wirklich Wertvolles, um überhaupt zum Einzelnen noch durchzudringen. Und dafür braucht es in der Regel richtig gute Ideen. Deshalb sprechen wir über Kreativität und Ideen und weniger über Paid Media, Earned Media, Owned Media oder Werbung, PR etc.
Ich habe gestern gerade gelesen, dass es gibt wohl eine Studie, die sagt, dass der durchschnittliche User im Internet 1,6 Sekunden nur verbringt mit Content, mit einem Stück Content und dann in der Regel schon wieder weiter ist. Also es geht eigentlich um den Kampf um die Aufmerksamkeit am Ende. Wie schafft man es da überhaupt noch herauszuragen? Du selber tust ja auch ein bisschen was dafür, dass du sichtbar bist, erzählst deine Story, der du bist, was du tust. Was würdest du denn sagen, was sind so deine 5 Hashtags, die beschreiben, wer du bist und was du tust, was dich ausmacht?
Na, zunächst einmal, was ich mal wirklich beeindruckend fand, war, als ich gelesen habe, dass das Heavy-User, also richtig Heavy-User, die ununterbrochen in der Straßenbahn, zu Hause, womöglich auch in der Schule in der letzten Reihe oder am Arbeitsplatz am Smartphone sind und scrollen, dass sie am Tag bis zu 2 Kilometer mit dem Daumen zurücklegen über die verschiedenen Plattformen, Channels, Inhalte. Und da musst du dir natürlich als Marke die Frage stellen, das, was wir da so gerade an Content entwickelt und publiziert haben oder die Kampagne, die wir gerade draußen haben, lässt die den Daumen mal innehalten und womöglich auch noch tippen. Mhm. Und in der Regel ist es ja so, dass Unternehmen, Marken, also vielfach jedenfalls, eher das kommunizieren, was ihnen selbst am Herzen liegt, was sie selbst so toll und spannend finden, aber nicht unbedingt das, was das Auditorium da draußen wirklich begeistert und interessiert. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, eine richtig gute Strategie zu entwickeln und vor allen Dingen Insights zu finden. Was treibt denn die Zielgruppe, die ich da ansprechen möchte, gerade um? Und das ist vielleicht was ganz anderes als das, was du eigentlich im Sinn hattest. Und deshalb geht es erstmal darum, eine richtig gute Strategie zu haben und diese Insights zu finden. Nun zu diesen 5 Hashtags. Ich glaube, das sind Hashtags wie Fehmarn, meine Heimatinsel, ich bin hier geboren, Angeln, ich mag es zu angeln, aus dem Boot heraus irgendwie dem Dorsch oder der Scholle nachzustellen. Hashtag Unternehmer, ich finde es großartig, als Unternehmer gestalten zu können, Dinge machen zu können. Dann Hashtag Kreativität. Ich finde es großartig, Menschen mit Ideen zu erreichen und zu mobilisieren und zu etwas zu aktivieren, zu mitmachen, zu motivieren. Und wenn ich noch ein Hashtag frei habe, dann ist es vielleicht so etwas wie Wahnsinn. Ich mag es auch, Dinge einfach auszuprobieren und auch ein bisschen verrückt zu werden, ungeachtet der etwaigen Reaktionen, also dass das jemand bescheuert findet oder sich darüber kaputt lacht oder sagt, was ist das denn für ein Idiot. Ich mag es halt unglaublich gern, Dinge auszuprobieren und verrückte Sachen zu machen. Also ich habe ja einmal so eine Kampagne gemacht, Spirituosen-Influencer war der Hashtag. Da habe ich, das ist ganz zufällig entstanden, da hat mir ein Mitarbeiter von einem Fotoshooting eine Flasche Gin mitgebracht mit lieben Grüßen von jemandem da aus der Produktionsfirma. Und dann habe ich den Gin, obwohl ich echt keine große Ahnung davon habe, auf Facebook, via Twitter und so besprochen. Ne? Und dann, also so schnell konnte ich gar nicht gucken, am nächsten und übernächsten Tag hatte ich plötzlich kartonweise irgendwie Spiritosen in der Post, in der Agentur.
Das kratzt ja an Bestechung.
Leute haben mich gebeten, da Dinge wie irgendwie Korn und Weinbrand und Haselnusslikör zu besprechen, habe ich dann auch fröhlich gemacht. Und das Ganze gipfelte dann in so einem Spirituosen-Influencer-Abend mit, ich glaube, 10 Spirituosenmarken waren bei uns in der Agentur dabei mit Ständen. Cocktailmixer, 150 Teilnehmer aus der Branche. Also solche Dinge mal auszuprobieren und zu machen, das liebe ich. Und auch ein bisschen irre zu sein.
Ich hatte ja auch eine Hamburg-Zeit, habe da 2007, 2008 bis 2012 gelebt und gearbeitet und war ja auch bei 3 Agenturen und hatte ein Volontariat gemacht zum Anfang bei Stein Promotions. Die wirst du ja sicher kennen. Im Projektmanagement, genau. Und da hatten wir Jim Beam als Kunden, also Sales Promotion haben wir da ja gemacht. Und da hatten wir auch einen Abend, an dem wir gesagt haben, wir müssen jetzt auch einfach mal wissen, wie schmeckt Jim Beam eigentlich mit welcher Cola. Und dann ist irgendjemand losgefahren und hat da irgendwie 20 Sorten Cola gekauft, mit Cherry, Vanille, Koffein, zuckerfrei, was es alles gibt. Und dann haben wir uns da auch feuchtfröhlich durchprobiert.
Das ich war noch, mag das mir war den Kopfschmerz ja gar nicht vorstellen, den ihr am nächsten Tag gehabt habt.
Da wurde auch noch geraucht in den Agenturen zu der Zeit. Oh Gott. Aber das ist ein anderes Thema. Kennst du auch noch diese Kampagne von Diesel? Das fällt mir gerade ein, Be Stupid. Gab es vor über 10 Jahren, da ging es auch so darum, dass man eigentlich so aus diesem Raster mal ausbrechen muss, mal auch mal was Dummes tun muss, um einfach selber zu gucken, wie funktioniert das und vielleicht auch anderen nochmal zu zeigen, das kann man mal machen. Das Eisbaden gehört ja auch dazu. Das postest du ja auch sehr kräftig, beziehungsweise hast du es ja auch schon gemacht, bevor es eisig und kalt war. Du bist also auch ein Geschichtenerzähler und mich würde natürlich auch nochmal interessieren, so ein bisschen deinen Weg, wie du zu diesem professionellen Geschichtenerzähler geworden bist. Du hast ja auch eine Zeit beim Radio gehabt. Wie hast du so deinen Einstieg eigentlich in die Arbeitswelt gefunden? Vielleicht auch möglicherweise verbunden mit dem Thema Stories, Storytelling?
Ja, das fing eigentlich auf Fehmarn an und fing auch damit an, dass ich mir mein Geld so selbst verdienen musste. Ne? Also schon sehr früh, habe sehr früh schon irgendwie Steine gesammelt beim Landwirt und auf dem Hof geholfen und irgendwie als Abwäscher im Hotel gearbeitet in der Sommersaison und so weiter. Und irgendwann hatte ich einen Kontakt hier zum Fehmarnschen Tageblatt und die haben gesagt, ja, du schreib doch gerne als Freier für uns. Und das war relativ früh, als 17-Jähriger. Und dann habe ich mir so die besonderen Sachen ausgedacht, die auch mehr Zeit gekostet haben und zu denen die Redaktion nicht so gekommen ist. Ne? Also bin mal irgendwie einen Tag auf dem Seenotrettungskreuzer mitgefahren und habe eine Reportage gemacht über Kinder aus der Ukraine, die hier so ein Reha-Programm hatten. Und als der Artikel erschienen ist über diese Kinder in der Reha hier am Südstrand von Fehmarn, da kamen ganz viele Spenden von Leuten. Die haben da Spielzeug gespendet und Material für die Hausaufgaben und Stifte und Radiergummis und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, so das erste Mal gemerkt und selbst erfahren, was eine Story auslösen kann. Und das hat mich wirklich begeistert. Darüber hinaus habe ich hier auf Fehmarn, ich war im Vorstand der Landjugend, auch immer irgendwelche Dinge erfunden. Also das zum Thema Kreativität, wie zum Beispiel das Anbaden. Da sind wir beim Thema Anfang Januar. Das startete mit ein paar Leuten, die ins Wasser gelaufen sind, präsentiert von der Landjugend. Und im nächsten Jahr schon habe ich den Spielmannzug von der Freiwilligen Feuerwehr aktiviert und der Tourismusdirektor war dabei und RTL und Sat.1 und Zeitungen, die darüber berichtet haben. Und so ging das weiter. Das gibt's heute noch. Und habe auch das Grabenspringen über die Kuppendorfer Au erfunden. Mit so einem Segelmast musst du dich da so rüberschwingen und eine Jury bewertet, wenn du dann rübergekommen bist. Den Stil ist natürlich alles nur Gag, ne? Aber da gucken außerhalb der Pandemie 1.500 Leute zu. Auch da sind TV-Sender dabei, Zeitungen dabei. Und dieses über Ideen, aber auch Stories, Menschen zu erreichen, zu bewegen und zu mobilisieren, das hat mich total gepackt. Ich habe dann auch noch für andere Zeitungen geschrieben, um eben so mein Geld neben zunächst mal der Schule und dann auch der Berufsschule und meiner Ausbildung zu verdienen und auch für so namhafte und populäre Magazine und Medien wie den Reporter habe ich geschrieben oder das Bauernblatt Schleswig-Holstein.
Wer kennt es nicht?
Großartig. Und weil ich das gemacht habe, bin ich dann in Kontakt mit RSH gekommen und war erst im Außenstudio in Lübeck und hatte so einen Pieper am Gürtel und wenn es irgendwo gebrannt hat oder irgendwo eine Demo war oder Alarm war, dann bin ich los.
Kaminski!
Ja, genauso. Ne? Immer geendet mit Mirko Kaminski aus Lübeck für RSH. So. Und, oder aus Lauenburg oder Ratzeburg oder wo auch immer her. Und auch das fand ich großartig und bin dann während meines Studiums, das habe ich mir quasi über die Tätigkeit bei RSH verdient, habe kein BAföG bekommen und aus dem Elternhaus auch nichts, weil ich nicht gerade aus einem vermögenden Elternhaus stamme. Habe mir so mein Studium verdient und habe dort auch moderiert. Und das ist so, das ist Marketing par excellence. Das ist wirklich das kondensierte Marketing, wenn du dort innerhalb und auch Storytelling innerhalb einer kurzen Zeit, weil eine Tickermeldung gekommen ist von der DPA, du noch 30 Sekunden hast oder hattest, ne, bis der Song ausgelaufen ist, hast dir schnell was überlegt, eine Pointe, irgendwas Überraschendes und dann die Menschen da draußen angesprochen und im besten Falle aktiviert und dann die kleinen Lämpchen der Hörertelefonleitung zu sehen, wie die alle plötzlich glühen. Ne? Das gibt echt einen Adrenalinschub und das ist Marketing par excellence, weil du die Sendermarke verkörpern musst, du musst deine eigene Marke erstmal definiert haben und dann auch verkörpern, dann musst du unmittelbar promotional aktivieren und hast sofort das Feedback. Ne? Das ist wirklich so, da kannst du ein, zwei Fachbücher lesen darüber, du lernst es nicht so gut wie dort am Mikrofon und im
Studio. Improvisieren und diesen Kontext haben zur Situation Echtzeit, sagt man heute. Genau. War eine gute Schule für dich, ne?
Ja, total. Ich habe das geliebt und deshalb, und das soll auch auf deine Frage Antwort geben, ich glaube, in mir steckt so ein Broadcaster. Ich habe, glaube ich, ein Broadcaster-Gen und das heißt, dass ich das total gerne mag, Eindrücke zu teilen, über Themen zu sprechen, andere teilhaben zu lassen, sie auf diese Art und Weise zu motivieren oder zu mobilisieren und bin da auch ganz tatsächlich uneigennützig. Also ich berichte ja auch von zumindest außerhalb der Pandemie, großen Messen und Festivals, früher für die Werben und Verkaufen, heute für die Horizont mittels Videos. Und das sind ja oftmals Eindrücke, die ich zum Beispiel auf der CES in Las Vegas gewinne, die ich auch für mich behalten könnte. Und da nicht so viele deutsche Agenturgeschäftsführer unterwegs sind, irgendwie wäre das sogar womöglich ein Vorsprung. Aber ich teile die gerne, weil ich das gerne mag und großartig finde, wenn Menschen dann teilhaben können. Also mir geht es nicht so darum, jetzt sofort und ad hoc Likes zu bekommen, also Kommunikation zum Selbstzweck zu betreiben, sondern ich habe da eher den Antrieb, irgendwie den Menschen irgendwie Nutzwert zu bringen, ne, und sie ihnen irgendeine Info zu geben, die sie sonst nicht bekommen hätten. Und ich glaube, das spüren sehr viele, weshalb dann irgendwie meine Reichweite auch immer mehr zugenommen hat. Naja, jedenfalls nach dem Studium in Kiel bin ich zu Börsmaster da nach Frankfurt und bin da tätig gewesen für die Dresdner Bank und für Anderson Consulting, wie die damals noch hießen, und für Visa International. Und habe da offenkundig einen guten Job gemacht, so dass mein Chef mich schon nach relativ kurzer Zeit mitgenommen hat nach Düsseldorf zur Citibank. Der war irgendwie ein Fan meiner Arbeit und hat dann gesagt, okay, ich habe hier ein Jobangebot, aber ich komme nur, wenn der Kaminski mitkommt, und dann war ich da. Und von dort aus dann habe ich mich selbstständig gemacht, auch um wieder näher an die Küste zu kommen, weil mir das Meer so gefehlt hat. Und wenn du so einen Job machst in einer Agentur und Werbung, PR, Social Media etc. machen willst, dann ist Hamburg so der nächste Ort, der geht nah am Meer. Lübeck wäre schon zu klein und Oldenburg in Holstein erst recht. Mhm. Ja, und dann kam es zur Gründung von Achtung.
Wie hast du denn zu der Zeit, als du dich selbstständig gemacht hast, die Werbung erlebt? Also die Werbung hat sich ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch sehr entwickelt. Also angefangen von der Madison Avenue, New York, Mad Men, kennt der ein oder andere, bis hin zu Überstunden, Pizza bestellen, Themen, auch noch so vor 10, 15 Jahren vielleicht. Und heute sieht die Branche ja auch noch ein bisschen anders aus. Aber wie war es so zu der Zeit und was hat dich auch gereizt, da selber was zu tun?
Vielen, vielen Dank für die Frage, weil die gibt mir die Möglichkeit, eine ganz spannende Entwicklung aufzuzeigen. Denn ich muss gestehen, in den ersten Jahren, da erinnere ich mich noch an zwei Dinge. Erstens, wenn wir eingeladen worden sind von Unternehmen, dann haben die uns gezeigt, was die Werbeagenturen entwickelt haben, so an Leitidee, Leitgedanken und an Werbekampagne. Und dann wurden wir gebeten, könntet ihr da in Sachen PR nochmal so ein paar Slides hinten ranstricken? Könntet ihr das nochmal PR-mäßig verlängern? Und das heißt, diese Kernideen, die großen Ideen kamen von den Werbeagenturen, und ich hatte die Agentur ja gegründet als PR-Agentur und wir waren da hinten irgendwie immer so der Blinddarm, Appendix, ne? So. Und deshalb auch nicht so wertgeschätzt vielfach. Und das andere ist gewesen, dass ich gleichzeitig irgendwie immer so auf Ideen geschielt habe. Also wir hatten per se schon sehr früh Ideen, die waren gar nicht unbedingt PR-Ideen. Also ein Beispiel werde ich dir geben. Wir haben, das war 2004, glaube ich, da haben wir von mobile.de den Auftrag bekommen, mach doch mal deutlicher, dass wir von mobile.de der größte Fahrzeugmarkt im Internet sind. Und haben gesagt, ja, da kann man eine tolle Pressemitteilung schreiben, aber die lockt jetzt keinen hinterm Ofen hervor. Da müssen wir mal irgendwie was zeigen, was machen. und haben dann gesagt, wenn ihr der größte Fahrzeugmarkt seid, dann sind die Suchen auf mobile.de ja auch irgendwie repräsentativ für Deutschland. Und wenn die repräsentativ sind und man die mal alle auswertet über ein Jahr, dann kommt man ja eigentlich zwangsläufig zum meistgesuchten Auto Deutschlands. Und dann kommt man zum Deutschland-Auto. Und das bauen wir. Also wir haben die Daten alle ausgewertet 2004, ne? Also wohlgemerkt, so, da war noch nicht hier irgendwie, da hat keiner über Big Data gesprochen und Data-Driven Storytelling und schon gar nicht über Data-Driven Storydoing. Und wir haben dann rausgefunden, okay, also der Wagen ist halb Dreier BMW, halb Golf, ist halb schwarz, halb blau und haben den dann mit der Tuning-Werkstatt wirklich gebaut. Und das hat einen Bass ausgelöst. Also irre, ne? Die TV-Sender haben berichtet, Social Media war da ja noch nicht so doll. Die Zeitungen, die Autozeitschriftenmagazine haben berichtet. Das heißt, da habe ich schon früh gespürt, nee, das muss nicht hier irgendwie immer Pressemitteilung und Redaktionsbesuch und Pressekonferenz und irgendwie eine Gewinnspielkooperation sein, da geht mehr. Und mein Schlüsselerlebnis hatte ich dann vor 10 Jahren, da war ich das erste Mal Mitglied in der Cannes-Jury, in der PR-Kategorie. Und das hat mich umgepustet, das hat mich wirklich geflasht und das war eine Zäsur. Da habe ich großartige, tolle Kampagnen gesehen, so wie Dove Beauty Sketches oder Push Button to Add Drama von TNT, ne, dem Fernsehsender. Also solche Sachen. Und die waren alle von Werbeagenturen in der PR-Kategorie. Ich habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Nein, fühlte mich regelrecht alarmiert und das hat dann dazu geführt, dass ich unsere Strategie massiv ausgebaut habe, Kreative an Bord geholt habe und wir uns gelöst haben von diesen Etiketten, PR, Werbung etc., sondern wirklich eher in den Kategorien Strategie und dann Ideen und Kreativität denken.
Auch nochmal eine Frage, die mich interessieren würde, das Thema Unternehmertum. Wie siehst du das? Wird man dazu in irgendeiner Form geboren? Das liegt in einem drin, das liegt möglicherweise nicht jedem. Oder ist es auch eine Sache, die man lernen kann? Da gibt es ja auch immer eine große Diskussion, weißt du?
Also ich bin überhaupt nicht dafür gemacht gewesen, Unternehmer zu werden. Also im Gegenteil, mein Vater Bundesbahnbeamter, meine Mutter Fleischerei-Fachverkäuferin. Also immer so eher sicherheitsorientiert und gerade so als Beamtensohn wirst du jetzt nicht unbedingt motiviert, Risiken einzugehen und dich unternehmerisch hier oder dort mal auszuprobieren. Und ich weiß noch, dass ich mal ein Horoskop gelesen habe. Ich bin Skorpion und da stand, sie eignen sich nicht dafür, Unternehmer zu werden oder zu sein. Das ist bei mir, ich meine, solche Horoskope gibt es ja überall und seinerzeit hat man die ja in Magazinen und irgendwie Haushaltsmagazin, Frauenmagazin beim Zahnarzt im Warteraum irgendwie gelesen, gab es ja allenthalben, aber das hat mich wirklich irgendwie gewurmt so und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich es mir selbst dann irgendwann beweisen wollte. Ich glaube, dass du etwas brauchst, was du richtig gut kannst. Und wofür du dann auch Leidenschaft entwickelt hast. Und dann ist das nur ein ganz kleiner Schritt hin zum Unternehmertum. Für diesen Schritt brauchst du dann aber auch irgendwie so einen kleinen Anstoß. Und ich bin dafür überhaupt nicht gemacht gewesen. Und du kannst es ja auch nirgendwo lernen oder studieren. Also es gibt ja kein Fach an der Volkshochschule irgendwie Unternehmertum oder kein Studiengang, ne? Entrepreneur werden oder so etwas. Du wirst da ja ins kalte Wasser geschmissen und im besten Falle hast du Leute um dich herum, die dir Tipps geben und im besten Falle machst du Fehler, die dich nicht sofort in den Bankrott treiben, sondern dich eher lernen lassen. Und bei mir war das letzte der Fall. Ich habe unglaublich viele teure Fehler gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Aber zum Glück irgendwie haben die mich lernen lassen und nicht irgendwie in die Pleite getrieben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man aus den Fehlern lernt und dass man dann sich auch selbst betrachtet und fähig ist zur Selbstreflexion, zur kritischen Selbstreflexion. Ich habe einfach gemerkt, dass es 1-2 Stärken gibt, die mich ausmachen und dass ich das andere alles überhaupt nicht kann. Also ich kann keine Finanzen, ich kann kein Personal-HR, ich kann keine Struktur, ich kann keine Prozesse. Ich kann nicht so nachhaltige Kundenpflege. Was ich kann, sind Ideen und die auch gut verkaufen so, und networken. Und deshalb bin ich in der Agentur und für die Agentur eher so der Anchorman. Mhm. Ich mache das Networking, ich repräsentiere die Agentur. Ich hoffe, dass ich inspirieren kann. Zumindest wird mir häufiger gesagt, dass ich das kann und inspiriere auch intern. Und wenn ich auf Festivals und Messen bin, dann sammle ich da Inspiration ein und teile die intern, aber auch mit Kunden. Aber alles andere kann ich nicht. Und zum Glück habe ich dann Leute gefunden und habe erstmal Leute gesucht und sie dann auch gefunden, die diese Stärken in den Bereichen, in denen ich Schwächen habe, eben mit reinbringen und so meine Schwächen ausgleichen. Weshalb glaube ich, ja, ein Erfolgsgeheimnis von Unternehmen, die wachsen, ist die Konstellation. Also die richtige Konstellation. Wolf-Peter Kemper, ein geschätzter Freund von mir, der hat dazu auch mal ein Buch geschrieben über Konstellationen in Agenturen und hat die mal beleuchtet, welche unterschiedlichen Stärken da zusammenkommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und entscheidend. Alleine könnte ich die Agentur auf gar keinen Fall führen. Also denn die wird jetzt innerhalb weniger Wochen Kopfheister gehen, wenn ich das alleine alles zu machen und entscheiden hätte.
Ja. Ja, also als ich in Hamburg bei Agenturen gearbeitet habe, da war das eben auch noch so, dass man sich dann um, ich weiß es nicht mehr, 20 oder 21 Uhr dann eine Pizza bestellen konnte und all diese Dinge. Und viele haben sich auch so ein bisschen drauf abgefeiert, lange im Büro zu sitzen und haben das dann wo auch immer gepostet, still at work, so nach dem Motto, heute ist es ja für viele junge Leute undenkbar und die fragen beim Vorstellungsgespräch eher, ob 30 Stunden möglich sind, weil Zeit auch einen anderen Stellenwert eingenommen hat. Was hast du dir denn vorgenommen, als du so die Agentur vorangetrieben hast, entwickelt hast? Sie ist ja jetzt auch eine der erfolgreichsten Agenturen in dem Bereich. Wie hast du das Ganze kulturell, du hast schon Konstellationen angesprochen, aber auch kulturell so entwickelt, dass diese große Challenge, die Leute fühlen sich wohl, die Leute können einen Job machen, der ihnen Spaß macht und wir sind trotzdem erfolgreich, dass das hinhaut? Denn es gibt ja auch Unternehmen, da sind irgendwie alle so kuschelig, aber irgendwie geht der Laden nicht nach vorne. Dann gibt es wieder diese Knüppelunternehmen, wo dann irgendwie Leute nur 1-2 Jahre sind und dann wieder abhauen. Also wie schafft man das? Wie hast du das gemacht?
Also zum einen, da habe ich sehr viele Fehler gemacht, ne? Denn du bringst es dir ja selbst bei. So. Und ich habe es immer eher intuitiv gemacht. Anders wäre es ja auch gar nicht authentisch. Also zum einen, das zum Thema so Erfolg. Ich glaube, du wirst nur dann erfolgreich, wenn du etwas noch einmal, ich weiß, ich wiederhole mich, richtig gut kannst und vor allen Dingen über die Maßen liebst, also wirklich Leidenschaft dafür hast und Kommunikation, etwas zu bewegen, Menschen zu erreichen. Das ist echt meine große Leidenschaft. Das liebe ich. Das treibt mich an. Und mit Blick auf andere, ja, Gründer, Agenturen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Agenturen, glaube ich, ist eine Parallele, dass sie alle nicht zur Gründung einen Businessplan gemacht haben, also ob das Kolle, Rebbe, Grabatz und Partner sind oder andere Agenturen, die haben nicht gesagt, in 10 Jahren sind wir da, sondern die haben etwas mit großer Leidenschaft gemacht und der Erfolg kam dann von ganz allein. Der kommt dann, wenn du das, was du richtig gut kannst, machst und wenn dich das mit Leidenschaft beseelt. Und bei einer Gründeragentur, Gründerinnenagentur, Unternehmer, Unternehmerinnenagentur ist es halt so, dass die DNA sich speist aus der DNA des Unternehmers und der Unternehmerin. Und das ist dann intuitiv. Und ich bin, glaube ich, ein großzügiger Mensch. Ich bin ein fairer Typ. Ich bin sehr ehrgeizig und ambitioniert. Ich tue gern etwas für andere, ich teile gerne etwas für andere, ich teile gerne etwas mit anderen und ich supporte auch gerne andere. Und das schlägt sich dann alles in der Kultur nieder. Und unsere Kultur heute, obwohl wir mittlerweile so viele sind, hat, glaube ich, immer noch sehr viel mit mir zu tun. Wäre ich ein anderer Mensch, wäre, glaube ich, unsere Kultur eine andere. Aber so ist es eben eine Kultur, die natürlich fordert, ne? Wir sind eine Agentur, die voran möchte, die von Ehrgeiz geprägt ist, aber auf der anderen Seite auch sehr fair ist, sehr großzügig ist. Wir machen sehr, sehr viel für unsere Leute. Und die darauf setzt eben, und das hat auch viel mit mir zu tun, Bemerkenswertes zu schaffen. Also als Agentur Bemerkenswertes zu schaffen und für Kunden Bemerkenswertes zu schaffen. Mhm. Also du musst ja heute als Agentur bemerkenswert sein, weil, ich frage dich mal, weißt du, wie viele Agenturen es in Deutschland gibt?
Nee.
Schieß irgendwas raus. Also ist natürlich eine rhetorische Frage, deshalb wäre ich dir dankbar, wenn du eine möglichst niedrige Zahl nennen würdest, sonst vermasselst du mir die Pointe.
Weiß ich nicht. 500?
30.000.
Ja.
30.000 Agenturen in Deutschland. Und wenn du da nicht irgendwie besonders bist, hervorstichst, dich von den anderen abhebst, in Erinnerung bleibst, auffällst, so, dann hast du ja wenig Chancen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, nimm mir doch mal bitte, oder kannst du mir mal 200 Agenturennamen nennen? Einfach so ungestützt, würdest du es, glaube ich, nicht hinbekommen. Ich würde es auch nicht hinbekommen. Das ist echt schwierig. Und wir reden über 30.000 Agenturen. Das heißt, du musst als Agentur schon irgendwie bemerkenswert sein und auch als jemand an der Spitze einer Agentur irgendwie bemerkenswert sein, um bemerkt zu werden und dann auch gemerkt zu werden. Mhm. Denn in Deutschland fällt jeden Tag irgendwo im Unternehmen jemand, und das vielfach, die Entscheidung, wir brauchen eine neue Agentur, wir brauchen überhaupt eine Agentur, wir müssen eine Kampagne machen, wie auch immer. Und dann ist es natürlich schön, wenn da dein Agenturname in den Sinn kommt.
Jetzt wird auch viel diskutiert über die Arbeit und über die Zukunft von Agenturen. Wie arbeiten Agenturen jetzt auch intern? Wie wird das Thema New Work interpretiert? Ist das auch etwas, was euch bewegt? Und wie experimentiert ihr da auch in dem ganzen Feld New Work? Wie versteht ihr das für euch?
Zunächst mal muss ich dir etwas beichten. Also vor dem ersten Lockdown bin ich Homeoffice-Skeptiker gewesen. Ja, du hast richtig gehört, ihr habt alle richtig gehört, ich bin Homeoffice-Skeptiker gewesen, aber ich habe es überwunden. Also ich war mir nie wirklich sicher, ob das wirklich übergreifend und durch die Agentur und alle unsere Agenturen, wir sind ja eine Agenturgruppe, ob sowas funktionieren würde. Und als es losging mit Lockdown, Homeoffices, und wir waren da sehr früh sehr gut vorbereitet, weil ich aus der Krisenkommunikation komme und da antizipierst du immer den schlimmsten Fall und bereitest dich darauf vor in der Hoffnung, dass er nicht eintritt. Also deshalb, glaube ich, waren wir da früher besser präpariert als viele, viele andere. Und als ich dann gemerkt habe, wie sich unsere Leute über alle Homeoffices hinweg so die dermaßen eingesetzt haben, bei der Stange geblieben sind, produktiv geblieben sind, der Team-Spirit aufrechterhalten wurde, wieder so eigeninitiativ, kreativ Events, Online-Events geschaffen wurden, um ja beieinander zu bleiben, sich auszutauschen. Ey, da war ich so stolz, ich hatte Tränen in den Augen. Es war unglaublich, war zutiefst beeindruckt. Und wir haben in den ersten Monaten alle unsere Führungskräfte einschließlich der Geschäftsführung Logbücher führen lassen. Wir haben also unsere Beobachtungen notiert, was ist uns aufgefallen, was besonders, was tut sich auf Kundenseite, was tut sich in den Teams, worauf ist zu achten, und haben die dann im vierten Quartal ausgewertet und so einen 10-Punkte-Plan daraus gemacht. Und dazu gehört als Punkt, Remote Work ist für uns künftig eine Selbstverständlichkeit. Das wird so bleiben, ne? Und daraus fließt dann als Konsequenz, dass wir im Augenblick von unserem Architekten die Agenturräume überplanen lassen. Wir brauchen nicht mehr für jeden einen Arbeitsplatz mit einem Rechner, vor dem dann jemand sitzt und arbeitet. Wir brauchen eher Flächen, die einen Anreiz geben, in die Agentur zu gehen.
Ja, genau.
Also Kollaborationsflächen, vielleicht so etwas wie ein Clubraum, so etwas wie ein Auditorium, richtig geil gestaltet für Vorlesungen und Trainingsmaßnahmen. Also so, dass du echt gerne hingehst. Und nicht hingehst, weil um morgens um, sagen wir mal, 9 Uhr irgendwie deine Arbeitszeit beginnt und abends um, sagen wir mal, 18 Uhr endet. So, das wird anders werden, und es muss nicht mehr für jeden einen Arbeitsplatz vorgehalten werden.
Ich hatte auch neulich eine Anfrage für meinen Podcast von einer größeren Agentur, einfach nur so, und dann habe ich dann interessiert nachgefragt, was dann im Bereich New Work da so geht, und dann hieß es, naja, wir machen Homeoffice. Das fand ich dann schon interessant. Aber das ist auch in der Agenturwelt natürlich ein großer Sprung gewesen in vielen Unternehmen, glaube ich, dass man jetzt so arbeitet. Und dann hat man natürlich die Herausforderung, und da habe ich heute Morgen auf Clubhouse, dem neu getrendeten Social Network, auch gerade drüber diskutiert mit einigen. Wie schaffen wir es denn jetzt auch in dieser Infrastruktur, die wir jetzt bereitgestellt haben, an die wir uns jetzt auch schon ein Stück gewöhnt haben, und auch diese neue Art der Zusammenarbeit, wie schaffen wir es denn jetzt aber auch, die Kultur so aufrechtzuerhalten, weil wir uns eben nicht mehr alle so sehen. Und da auf dem Spielplatz neulich einen alten Bekannten getroffen, der sagte, er war seit einem Jahr nicht im Büro und hat nur mit seinen 5, 6 Kollegen Kontakt und mit dem Rest nicht, weil er halt in seinem Team ist. Und das finde ich eine ganz spannende Frage, wie gestalten wir das, dass diese Zufälligkeiten, die wir im Büro, an der Kaffeeküche etc. hatten, dass die entweder anders jetzt interpretiert werden oder generell, wie machen wir das? Also wir sind ja jetzt oft so, dass wir uns Termine setzen, verabreden, dann über gewisse Themen sprechen. Dann sind wir auch effektiver oft, ne, sind schneller in den Diskussionen und in den Meetings. Aber so dieses, wie geht's dir, wo willst du hin, das ist, glaube ich, so eine Frage, wie wir das zukünftig gestalten wollen, oder?
Ja, also nicht, dass du mich missverstehst. Ich reduziere New Work auch nicht auf Homeoffice. Ne? Also wir haben eine ganze Reihe anderer Dinge eingeführt bei uns. Also Kollaborationstools. Wir haben das papierlose Büro einführen müssen, die papierlose Buchhaltung. Bei uns ist viel mehr Vertrauen da, ne? Auch der Führungskräfte, weniger Kontrolle. Weil hast die Leute nicht mehr im Blick so, und das muss ja auch überhaupt gar nicht sein. Aber diese Erfahrung, dass es funktioniert, ist für alle mal wichtig gewesen. Und ich bin, und deshalb hat das vergangene Jahr bei uns alles auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin der Überzeugung, dass Kultur so ein bisschen ist wie ein Sparbuch. So, wenn du über lange Zeit da regelmäßig einzahlst in Form von tollen Partys bei uns, irgendwie ein gemeinsames Sylt-Wochenende mit allen im Sommer, Foren, Austauschforen, Events, Routinen und Rituale, dann steigt da irgendwie auch das Haben, ne? Und dann kannst du auch längeren Zeitraum dort immer wieder abbuchen. So, und das ist jetzt passiert. Wir haben über Jahre da massiv eingezahlt und haben jetzt die vergangenen fast 12 Monate da immer wieder abgebucht. So, und irgendwann müssen wir da wieder was einzahlen, und zwar in Form von wirklich Miteinander, weil das ist die Hauptquelle neben den Büros und Agenturräumlichkeiten. Die sind nämlich eine Kulturstätte im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind eine Kulturstätte. Die sind kulturstiftend und eine Kulturstätte. Und wenn du da länger nicht bist, so, dann kannst du Kultur auch nicht wirklich fühlen und anfassen. Aber wir haben auf andere Art und Weise versucht, Team Spirit, Identifikation, Stolz aufrechtzuerhalten. Wir haben Online-Events gehabt, so gerade in dem ersten Lockdown, da haben wir Promis dazu geholt, nur für intern. Ne? Also da war Mats Hummels beispielsweise dabei, hier Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, und Influencer, YouTuber waren dabei. Hier Klaas Häufer Umlauf und Sido waren mal in einem Zoom-Meeting, einem intern dabei und. Also ganz viel gemacht. Dann gab es zum Jahresende jetzt die Achtung Jahresente für alle nach Hause geschickt. Die konnten sich dann verabreden und gemeinsam Ente essen mit Rotkohlklößen und Soße und einer guten Flasche Rotwein und sich dann mit anderen verbinden. Und jetzt läuft gerade unsere Beat the Blues Challenge. Das heißt, alle Mitarbeitenden haben so ein Tracking-Armband bekommen. Wir machen das über eine App und können dann abends ihre Schrittzahl melden. Und das ist eine richtige Competition geworden zwischen den Teams. Im Augenblick führt, glaube ich, die Strategie, ja. Und andere Teams irgendwie mobilisieren sich, um die Strategie noch zu schlagen. Und am Ende gibt es dann Gutscheine, um sich so Sportklamotten kaufen zu können. Und das ist Wahnsinn, was da intern in unserem Social Intranet passiert. Emma heißt das. Mhm. Da werden Fotos gepostet, Videos gepostet, aufgerufen, ey, mehr ran. Das machen wir, um die Leute eben aus dem Homeoffice zu bewegen, aus Gründen der Gesundheit, weil jetzt in diesen Monaten ist es echt schwer, irgendwie sich selbst zu motivieren und da was zu machen. Dunkel, kalt, regnerisch draußen. Und das ist auch so eine Geschichte, die natürlich Team Spirit am Leben erhält und Kultur am Leben erhält. Also insofern, da haben wir in den vergangenen Jahren schon immer viel gemacht. Wir haben es jetzt auf eine andere Art und Weise gemacht, aber natürlich wird das auch dringend wieder erforderlich sein, dass wir alle mal wieder zusammenkommen und sehen und auch irgendwie auf die Schulter klopfen können und beisammen sein können.
Ja, das glaube ich auch. Und wie geht ihr mit dem Thema Agilität um? Würde mich auch nochmal interessieren. Das ist ja auch eine Sau, die so ein bisschen durchs Dorf getrieben wurde. Ein Buzzword, das viele auch schon nicht mehr hören können. Trotzdem glaube ich, ist so mein Eindruck, dass Agenturen sich damit immer noch ein bisschen schwer tun, eben weil man oft auf verschiedenen Projekten für verschiedene Kunden arbeitet und so ein bisschen von A nach B auch switchen muss und du nicht Scrum-mäßig ein Team, ein Projekt durchziehst. Aber trotzdem ist es ja möglich, weil es natürlich auch eine Haltungsfrage ist. Man lernt voneinander, man wertet aus etc. Wie sind eure Erfahrungen damit?
Wir überlassen das tatsächlich unseren Teams beziehungsweise unseren Einheiten. Und das hängt auch damit zusammen, dass die wichtigen unternehmerischen Entscheidungen dort getroffen werden. So, weil unsere Teamleiter, also Direktoren und Direktorinnen, sind für ihre Zahlen verantwortlich und die müssen auch bestimmen können, wie sie für einen bestimmten Kunden tätig sind. Und es gibt Kunden, bei denen ist das ganz klar, dass du maximal agil mit denen zusammenarbeitest und im Team für die zusammenarbeitest. Also ein Kunde wie Google, ne? Also das ist maximal agil, wie das da funktioniert. Dann gibt es aber vielleicht auch traditioneller arbeitende Unternehmen, denen können wir doch nicht als Agentur vorschreiben, wie jetzt zusammengearbeitet wird. Nein, wir richten uns nach denen, ist doch klar. Das heißt, wir können maximal agil arbeiten, aber wir sind nicht so dogmatisch, dass wir das immer und in jedem Fall und für jeden Kunden tun und haben da eine große Flexibilität. Wir haben ganz viele Tools am Start, die können unsere Teams einsetzen, aber sie müssen nicht. Das ist wirklich ihre eigene Entscheidung. Mhm. Aber das ist ja auch eine Kulturfrage, ne? Und zeichnet eine Kultur ja aus, dass du es nicht zentral und von oben vorgibst und alle müssen es machen und einige machen es dann vielleicht halbherzig, sondern es kann so entschieden werden, wie es passt. Mhm.
Und eine andere Frage, über die auch im Kontext von New Work jetzt oft diskutiert wird, ist natürlich auch die Haltung, auch die gesellschaftliche Haltung und möglicherweise auch die Frage, wie gebe ich als Unternehmen auch etwas zurück? Wo engagiere ich mich? Wo helfe ich mit? Da haben wir als Agentur Mandarinen jetzt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern in der Krise auch den Sportverein geholfen, haben die alle mal zusammengetrommelt, damit die auch mal irgendwie an den Fördertopf kommen und auch Kapazitäten, die in dem Moment da waren, genutzt. Das ist ja auch eine Möglichkeit, bemerkenswert zu sein, indem man nicht nur seinen Job in Anführungszeichen macht, sondern eben auch nochmal schaut, wie kann ich hier wirksam werden? Ist das auch ein Thema, was euch da umtreibt?
Ja, auf jeden Fall. Und das darf ich noch nicht sagen. Da kommt in Kürze auch ein wirklich großer Wurf von uns. Aber den verkünden wir intern erst zu unserem Jahreskickoff. Das wird so eine live gestreamte Sendung aus einem TV-Studio, wo die Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen eine Plattform bekommen und wir auch eine ganze Reihe von Filmen zeigen werden. Und das ist so, ja, fast schon so eine interne Apple-Veranstaltung. Da präsentieren wir halt auch Neues. Da gibt es so ein paar Ankündigungen und die in dem Bereich gehört dazu. Deshalb kann ich da noch nicht so viel dazu erzählen. Aber baue natürlich vielleicht ja hier und da bei denjenigen, die uns hören, etwas Spannung auf. Was wir machen, ist, dass wir uns als Agentur engagieren. Also wir haben seit Jahren bereits ein Engagement für Zweikampfverhalten. Zweikampfverhalten, das ist eine Organisation, die bildet Trainer und Trainerinnen aus, um junge Leute, die Probleme haben, die auf der Straße sind, zu motivieren, Sport zu treiben und beim Sport dann nicht aggressiv aufzutreten, sondern mit Wörtern Schwierigkeiten, Probleme zu lösen mit anderen, ne? Und die da mitmachen, können dann auch Trainer und Trainerinnen werden. Und das, die unterstützen wir mit Videomaterial, mit Kommunikation generell, platzieren in den Medien, in der Zeitung. Darüber hinaus im Rahmen von Kampagnen unterstützen wir pro bono beispielsweise Laut gegen Nazis oder Sea-Watch oder die Deutsche Krebshilfe und andere machen das. Und jetzt setzen wir eben noch einen drauf in Form dieses Engagements, über das ich noch nicht mehr verraten darf.
Wie gehst du mit dem, also du bist jetzt der Unternehmer, der Chef.
Aber vielleicht darf ich noch eine Sache kurz ergänzen, weil ich das so unglaublich spannend finde. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, Till, war das. Der kam zu mir ins Büro und das ist jetzt 6, 7, 8 Jahre her, also schon eine ganze Zeit her. Und er sagte, du Mirko, weißt du was, ich finde das toll, irgendwie Kommunikation und für Kunden arbeiten, aber ich möchte was Sinnvolleres machen. Ich möchte irgendwie was Gutes für die Welt tun. Und deshalb kündige ich jetzt, ne? Ich werde Achtung verlassen. Und ich habe das neulich mal gesagt, dass ich glaube, dass Till heute bleiben würde, weil wir in einer neuen Situation sind, weil Marken merken, dass sie selbst anständig sein müssen, sich fair verhalten müssen, aber auch Gutes für die Welt tun müssen. Ja. Die müssen helfen, Probleme zu lösen, die gar nicht mal unbedingt was mit ihren Produkten zu tun haben, um eine Rolle zu spielen und um hier und da vielleicht auch ein Vakuum zu füllen. Und das bedeutet, und es ist ja so eine wundervolle Aufgabe, dass du heute, wenn du in einer Agentur bist, im Auftrag von Marken etwas tun kannst, was die Welt ein bisschen besser macht.
Ja, wie schön.
Und zwar ernsthaft gemeint. Nicht so als Feigenblatt oder Alibi, sondern wirklich ernst gemeint. Das heißt, das Unternehmen sagt, Mensch, entwickelt doch mal eine Idee, entwickelt doch mal echtes Tun für uns, damit wir etwas zurückgeben können, damit wir die Welt, die Gesellschaft ein kleines bisschen besser machen können oder zumindest dazu beitragen können. Natürlich auch, damit das gesehen wird, gar keine Frage. Darum geht's ja auch. Aber das heißt, du hast als Agentur heute die Möglichkeiten, wirklich Gutes zu tun. Und das nicht nur zu behaupten. Und das finde ich so großartig. Und das hilft natürlich auch damit, wiederum junge Leute zu motivieren. Ja. Auf die bist du ja vorhin einmal kurz gekommen, weil die das gerade möchten. Die möchten Sinn. So, die möchten was Sinnstiftendes tun. Die möchten abends nach Hause gehen können und sich gut fühlen. Ne? Und nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie einfach nur einen Schokoriegel, der dick macht, beworben haben.
Ja. Und die amerikanischen Konzerne, die früher Startups waren, wie Google, aber auch Apple, Facebook und Co., bei denen ist das ja in der DNA, sich diesen Purpose zu geben und das natürlich auch kommunikativ zu begleiten. Wir wollen die Welt besser machen oder don't be evil und wie auch immer das dann auch dargestellt wird und auch intern, glaube ich, für die Arbeitgebermarke ganz groß und hoch gehangen wird. Jetzt ist auch Purpose und diese Frage, was ist unser Why, unsere Mission, ist ja auch ein Thema, mit dem sich in Deutschland viele irgendwie schwer tun, habe ich den Eindruck. Auf der einen Seite gehört es jetzt irgendwie dazu. Was wollen wir dann machen? Wir wollen natürlich die Mitarbeiter halten, neue Mitarbeiter bekommen und wir wollen auch bemerkenswert sein. Auf der anderen Seite stellen wir doch vielleicht auch nur irgendwas her. Also wie siehst denn du das Thema mit diesem Purpose, mit diesem Why? Braucht das wirklich jedes Unternehmen oder was ist mit Unternehmen, die sagen, wir wollen doch jetzt einfach nur unseren Job hier machen?
Ich finde, dass es da ein riesengroßes Missverständnis gibt, denn vielfach wird Purpose ja gleichgesetzt mit wirklich so auf der höchsten Ebene und ganz hoch ins Regal gegriffen, irgendwie so etwas Weltverbesserndes zu tun. Das ist ja gar nicht gemeint. Aber viele glauben, das sei gemeint. Überhaupt nicht. Also die verdammt beste Bio-Limonade, leckerste Bio-Limonade irgendwie der Region zu machen, ist ein Purpose. Verdammte Axt, da musst du nicht noch irgendwie drei Regalböden höher greifen, sondern das ist schon etwas. Oder die Menschen mit etwas Nettem, das du produzierst, etwas glücklicher zu machen und denen so einen Lichtblick im Tagesablauf und im Alltag zu geben, das kann ein Purpose sein. Also ich finde, dass wir uns da so schrecklich überdehnen, ja, und dass da einige auch zu überambitioniert sind, was dazu führt, dass dann irgend so ein Wahnsinns-Purpose-Konzept entwickelt wird, ja, dass das Unternehmen überhaupt gar nicht auf die Straße bringen kann, weil es sich damit selbst überfordert. So, und ich glaube, das ist ein riesengroßes Missverständnis und dass da auch manchmal vollkommen falsch diskutiert wird und da auch ein zu großer Ehrgeiz entwickelt wird. Manchmal auch einfach aus fehlendem Verständnis dafür, was wirklich gemeint ist.
Was ich noch mal fragen wollte, du bist jetzt der Kopf, der Unternehmer, der unterscheidet ja selten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in Arbeit und Nichtarbeit, das sind einfach Aufgaben und Dinge, die getan werden müssen und weiter bewegt werden müssen, aber der Angestellte, für den ist ja diese Trennung doch oft spürbarer, trotzdem löst es sich oft so ein bisschen auf, auch durch das Smartphone, das eben immer da ist, durch Erreichbarkeit, durch Social Media etc. Was glaubst du, wie wichtig ist das, dass man auch abschaltet, vielleicht auch mal das Internet zurückdrängt, möglicherweise nicht erreichbar ist. Ich gebe mir auch immer mal Mühe, weil sonst kommen meine Kinder auch und bemängeln das völlig zurecht, das Handy dann auch mal am Sonntag auszulassen. Gleichzeitig ist es natürlich so die Fernbedienung unseres Lebens. Da ist der Fotoapparat drin, da ist Google Maps drin, wenn du mit dem Auto fährst. Das ist also gar nicht so einfach. Aber trotzdem, was glaubst du, wie machst du das eben auch, dieses Abschalten, also auch für einen selber, um auch zur Ruhe zu kommen? Man redet ja auch ein bisschen über Achtsamkeit in dem Zuge. Es gibt auch Unternehmen, die die Achtsamkeitskurse mittlerweile anbieten, habe ich gesehen. Ich glaube, bei Siemens passiert das auch. Yoga-Kurse, Yoga-Räume werden eingerichtet. Es scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein, was auch mit dem Thema Gesundheit natürlich verbunden ist. Was hast du da für einen Blick drauf?
Ich habe da einen sehr persönlichen Blick drauf. An meiner Einstellung und an mir muss sich niemand orientieren, aber ich habe wirklich das wahnsinnig große Glück. Und dafür bin ich so immens dankbar, dass ich das gefunden habe und dass ich das machen darf, was mich wirklich mit Leidenschaft erfüllt, mich entflammt und mich total glücklich macht. Und das ist Kommunikation. Das ist mein Hobby, es ist gleichzeitig mein Beruf. Und das heißt, wenn ich mir abends manchmal um 21 Uhr oder 22 Uhr Gedanken mache über einen Kunden oder ein Konzept entwickelt, dann empfinde ich das nicht als Arbeit.
Ja.
Daran muss sich jetzt keiner orientieren, denn ich bin natürlich Unternehmer, ne? Inhaber, Geschäftsführer. Und das mag ein Angestellter, eine Angestellte anders empfinden. Aber auch da, glaube ich, gilt, dass jeder das finden sollte, was A, er richtig gut kann und B, ihn wirklich mit Leidenschaft erfüllt. Das ist so ein Thema, das mich auch sehr stark bewegt. Und manchmal erzähle ich da die Geschichte von Wiebke, die Volontärin bei uns gewesen ist und auch mal zu mir ins Büro kam und sagte, du Mirko, alles fein und gut, aber es ist irgendwie, das ist nicht das, was mich wirklich so mit Leidenschaft erfüllt. Also ich bin nicht passioniert, was PR-Kommunikation angeht. Und die hat dann einen Laden aufgemacht, Porzellanfräulein heißt der in Hamburg. Und ich glaube, mittlerweile hat sie mehrere davon. Das heißt, da können Schulklassen reinkommen, Kindergeburtstage reinkommen, Gruppen reinkommen, Porzellan gestalten, Teller, Becher, die dann brennen lassen. Und die ist so glücklich. Das macht die total gern dort. Und ich habe erst vor kurzem, obwohl das Jahre her ist, dass sie bei uns Volontärin war, mal wieder mit ihr gesprochen und ist damit super erfolgreich, weil sie das kann, weil es sie mit Leidenschaft erfüllt und sie deshalb Erfolg hat, ne? Also begehrt ist, was das angeht. Und das zu finden, ist das A und O. Und dann trennst du auch gar nicht mehr so sehr. So, ist das jetzt hier gerade Arbeit oder ist das Hobby? Natürlich brauchen wir Auszeiten. Ich bin froh, dass ich Fehmarn habe. Und im Übrigen genieße ich das auch, hier im Insel-Office zu sein, weil ich hier Dinge tue, die ich sonst nie gemacht habe oder gemacht hätte. Ich bin nämlich ein sehr, ich sag mal, disziplinierter und fleißiger Mensch. Also außerhalb oder vor Corona war das so, dass wenn ich um 10 Uhr noch nicht am Rechner beziehungsweise wirklich am Arbeitsplatz im Büro war, im Büro, nicht zu Hause, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Oder am Freitagnachmittag um 16 Uhr mal rauszugehen und irgendwie mir irgendwas anzugucken, was nichts mit der Arbeit zu tun hatte, hat mir ein schlechtes Gewissen beschert. Da bin ich wirklich irgendwie, weiß ich, fast zwanghaft, glaube ich. Und da ist jetzt die Corona-Zeit wirklich heilsam für mich gewesen. Und da geht das fließend ineinander über. Das heißt, auch gerade jetzt im Rahmen dieser Beat the Blues Challenge, die wir in der Agentur haben, gehe ich hier, wenn ich kein Zoom-Meeting habe, aus der Haustür raus, ein paar Meter zum Strand und mache erstmal so einen 5 Kilometer, 6 Kilometer Strandspaziergang. Oder fahre mit dem Fahrrad ein bisschen über die Insel, wenn das Wetter das hergibt. Und habe auch keine Gewissensbisse, wenn ich nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr mal keinen Termin drin habe, mich einfach mal 20 Minuten auf dem Sofa lang zu machen. Also ich finde es großartig, wie das ineinander übergeht und wie diese Zeiten, Momente, in denen du ausruhst und vielleicht auch Inspiration tankst, abgelöst werden von den Momenten, in denen du dann wieder ja offizielle Termine hast und arbeitest. Also ich finde das klasse. Und ich bin noch nie ein großer Fan davon gewesen irgendwie und auch bin noch nie ein großer Fan gewesen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die um 22 Uhr, 23 Uhr noch irgendwie am Arbeitsplatz gesessen haben und du das Gefühl hattest, sie sitzen da jetzt aber auch, um da zu sitzen.
Das gibt's ja auch.
Du selbst noch da bist irgendwie.
So, Chef, schönen Abend noch. Ich bin noch da.
Genau. Aber danach habe ich noch nie bewertet. Mir kam es da immer auf die Ergebnisse an und mir ist es heute mehr denn je vollkommen egal, von wo sie erbracht werden.
Und du hast dann natürlich auch die Möglichkeit, baden zu gehen. Auch darüber wollen wir natürlich nochmal sprechen.
Wir kämen gar nicht mehr dazu.
Genau. Es ist ja wirklich etwas ganz Besonderes, das habe ich ja nur auch kennengelernt im Laufe des letzten Jahres, baden zu gehen, wenn es wirklich auch etwas kälter ist. Und ich habe auch fast den Eindruck, dass es ein kleiner Trend geworden ist. Also Leute gehen an verschiedenen Orten Eisbaden, Leute springen in Eiswassertonnen. Kai Diekmann springt in seinen See in Potsdam. Man ist da mittlerweile vielleicht auch hier und da sogar ein bisschen connected. Was macht da für dich den Reiz aus?
Ich habe diesen Reiz ja jetzt erst entdeckt und ihr Kopaiken seid ja mit Schuld daran, muss ich sagen, mit auch Kai Diekmann zusammen. Also ich bin ja im Sommer immer 6 Wochen hier auf Fehmarn ununterbrochen und springe dann jeden Morgen vom Steg so und mache dann Körper oder mache auch mal ein Salto vorwärts und halte das mit der Drohne fest oder dem Smartphone.
Wir unterbrechen mal eben den Business-Stream.
Und der, genau, auf LinkedIn unterbreche ich damit mal kurz den Business-Stream und irgendwie werde ich damit auch verbunden. Ne? Das ist auch Teil so meiner öffentlichen Marke geworden und so der visuelle Anker, sage ich mal. Darüber könnten wir im Übrigen auch nochmal sprechen, wie man denn so an seiner persönlichen Marke arbeitet und wie man die definiert. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für eine Podcast-Folge so an sich. Naja, um darauf zu kommen. Wegen des Insel-Offices bin ich halt mehr und länger hier gewesen und hatte eigentlich vor, so bis Ende Oktober das so zu machen, weil die Ostsee dieses Jahr auch tatsächlich länger warm gewesen ist. Und das führte dazu. So, und dann ging das ja irgendwie los, dass der Kai Diekmann mich da gechallenged hat und irgendwie da getaggt hat und dass ihr Jungs da angefangen habt, irgendwie zu sagen, hier Mirko Kaminski und so weiter. Und dann fühlte ich mich natürlich auch herausgefordert.
Ich
konnte da jetzt auch nicht einfach aufhören und einknicken, sondern habe es einfach weiter durchgezogen.
Ja.
Und habe euch da ja auch so ein kleines bisschen mit erwähnt und war, glaube ich, auch einer der ersten Spender, weil ich das wirklich eine kolossale Idee fand, die ihr da entwickelt habt. Ja, und macht das jetzt so weiter und versuche auch immer so einen kleinen Spaß daraus zu machen. So. Also zum Abbaden am 31.12. zum Ende der Saison bin ich dann ja so zwischen zwei so Funkenvulkanen durch und ins genau. Wasser. Und am 1. Januar habe ich die Saison ja wieder eröffnet mit jemandem, der Saxophon gespielt hat, und zwar den Titelsong aus Rocky. Und zwischendurch habe ich mal so eine Haiflosse auf dem Rücken oder irgendwie gehe da mit einer Badematratze ins Wasser oder solche Scherze. Also für mich ist das ein Heidenspaß und zeigt eben auch diese eine Markenfacette, so leicht crazy, wahnsinnig, einfach mal Dinge auszuprobieren, egal, und sich nicht darum zu kümmern, irgendwie was andere darüber denken.
Und du hast dann ein eigenes Meme damit schon geschaffen, wie du schon erzählt hast, immer mit einer kleinen Variation. Man freut sich schon auf die nächste Folge sozusagen, wie damals ein Wort vom Regal hieß dein Format, glaube ich. Das habe ich auch immer gerne gesehen. Also diese kurzen, knackigen Dinge, das finde ich, kann man eigentlich auch viel mehr noch im Bereich Podcast, da seid ihr ja auch seit einer Weile jetzt unterwegs, eine Tochteragentur habt ihr dafür gegründet, ne, zum Thema. Genau. Ich glaube, diese kurzen, knackigen Dinge, die sind sehr, sehr, sehr gut heutzutage und sprechen auch viele Leute an. Aber als Eisbaden selber auch nochmal, da wird man ja auch von einigen für verrückt erklärt, wie kannst du nur? Andere sagen, Mensch, Wahnsinn, zollen dir den Respekt und wieder andere probieren es eben auch mal aus. Also ich habe auch den Eindruck, wenn du dann wirklich in dieses kalte Wasser gehst, du musst dich natürlich erst ein bisschen überwinden, wenn du es dann öfter machst, geht es. Aber du hast da wirklich auch einen sehr klaren Kopf. Also es ist dann, du bist dann irgendwie total bei dir und in dem Moment, ich weiß nicht genau, was da alles passiert, der Körper heizt irgendwie dagegen. Das ist ja auch eine biologische Geschichte, die da abläuft. Aber du kommst dann irgendwie aus diesem Eiswasser raus und bist nochmal so wie resettet in dem Moment, finde ich.
Du, das ist, ich mache das ja morgens. Ihr macht das ja so
unterschiedliche Tageszeiten. Wir machen das mindestens Freitagnachmittag und dann jeder individuell.
Ich mache das ja morgens und also das ist frappierend, wie wach du dann bist.
Ja.
Wie leistungsfähig du dann bist. Und da passieren ja mehrere Dinge. Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt. Also wenn du in das Wasser gehst und du musst natürlich schon vorher einmal mit dem kalten Wasser so in der Herzgegend und irgendwie so dich ein bisschen vorbereiten. Aber wenn du dann reingehst, ziehen sich die Gefäße ganz, ganz stark zusammen. Und wenn du dann wieder rausgehst, sind die auch immer noch zusammengezogen. Das heißt, der Körper heizt dann, also es ist wirklich dann Hochleistungsheizen, ja. Und das gibt dieses Wohligkeitsgefühl. Darüber hinaus ist es so, dass der Körper, weil er das ja als eine Stresssituation empfindet, auf die er so nicht vorbereitet war, die überraschend kommt, produziert er Adrenalin und Endorphine. So, und das heißt, du bist A, super wach und B, happy.
Ja.
Aufgrund der Endorphine fühlst du dich glücklich. So. Und dann kommt noch ein Aspekt hinzu, dass entzündungshemmende Kortikoide produziert werden, die tatsächlich gut fürs Immunsystem sind. Das heißt, du wirst auch weniger krank oder die Chance ist größer, dass du nicht krank wirst, was ja gerade in diesen Zeiten von hohem Wert ist. Also es macht wach, es macht leistungsstärker, ne, wegen Adrenalin, Endorphin, es macht leistungsstärker und es hält gesund und es macht glücklich. Also nichts spricht gegen das Eisbaden. Fangt alle an mit dem Eisbaden.
Einfach mal, es muss nicht lange dauern und man muss auch nicht schnell reinlaufen, ganz im Gegenteil. Aber es lohnt sich dann auch mal wirklich ins kalte Wasser, wie man so schön sagt, zu springen. Und es lohnt sich ja sowieso immer, sich mal zu überwinden und etwas mal auszuprobieren. Da bist du ja auch der Typ. Und auch nochmal vielen Dank, Mirko, an dieser Stelle, dass du unsere Aktion da schon ganz am Anfang so stark mit befördert hast. Sonst wäre das mit Sicherheit nie so weit gekommen. Wir sind ja im November gestartet und sind dann schnell war auch dank deiner Hilfe bei 1.000 Euro gewesen, haben also Spenden gesammelt für den Kältebus Rostock Obdachlosenhilfeverein. Wir springen für Wärme ins kalte Wasser war der Hashtag. Und mit einmal waren wir dann bei 3.000 Euro auf der Spendenplattform Better Place und dann haben wir uns gedacht, wie weit geht denn das noch? Und dann ist es natürlich auch eine Marketing-Challenge für einen selber. Wo kann man da noch drehen? Ne? Das ist dann auch ein Game für einen selber. Und es fanden so viele die Aktion gut. Okay, dann kam die Weihnachtszeit, da sind die Leute auch offener für solche Themen, schätze ich. Und dann haben das eben auch nochmal Sportler und Musiker geteilt. Und dann waren wir irgendwie am 29. Dezember bei 8.000 Euro und haben gesagt, Mensch, schaffen wir noch die 10.000? Das wäre ja der Wahnsinn. Und dann gab es hier auch noch eine spontan organisierte Silvestergala von Künstlern in Rostock, die gesagt haben, wir sammeln nochmal Spenden, wir spielen alle umsonst die Bands und dann ging auch nochmal ein Drittel auch nochmal in unseren Topf. Dann konnten wir jetzt letzte Woche Montag den Spendencheck übergeben. Die sind natürlich total happy. Und für uns war es natürlich eine tolle Sache. Gesundheitlich hat Spaß gemacht und haben unheimlich viel auch gelacht. Man lernt Leute kennen. Man kann den Abstand am Strand ja auch sehr gut halten. Und man lernt eben auch sehr viel, wenn man so eine Kampagne da mal aufsetzt und guckt, wen kann man wie einsetzen. Wir hatten ja auch die Radiosender, die Fernsehsender. Und ich meine, für die ist das natürlich eine dankbare Story. Dann sind wir wieder bei Bemerkenswert und Storytelling.
Ja, genau. Nee, echt Hut ab. Habt ihr toll gemacht. Und man hat der Sache ja auch angemerkt. Und das zeichnet solche Ideen und ich würde auch von Kampagne sprechen, ne? Es ist ja gewesen, über einen begrenzten Zeitraum, zu einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Ziel und die Menschen mobilisierend. Also, dass so etwas vor allen Dingen dann auch attraktiv erscheint, wenn es sich so entwickelt und nicht von A bis Z am Anfang schon durchdekliniert ist, sondern man hat dem ja auch angemerkt, ihr fangt da an, seid selbst ein bisschen überrascht, ob des Erfolgs, probiert dann anderes aus, plötzlich professionalisiert sich das, geile Filme Logo, mit geiler Musik,
Website, toll geschnitten.
Großartig. Also ich habe mir das wirklich jeden Tag, also immer dann, wenn ihr was gebracht habt, echt gerne angeguckt. Hut ab.
Ja. Ja, vielen Dank. Mal gucken, wie wir es machen. Also spätestens im nächsten Winter machen wir dann nochmal eine Geschichte. Wir werden jetzt auch weiter sammeln, aber ich glaube, man muss sich das wirklich so ein bisschen überlegen, wie man es macht. Und wie du schon sagst, ich glaube, wenn wir am Anfang gesagt hätten, wir wollen die 10.000 Euro schaffen, dann wären wir für verrückt erklärt worden. Aber man lernt sehr viel und auch dieses Networking im Übrigen, ne? Also auch dieses digitale Networking über Twitter und Co. zu schauen, hat auf jeden Fall sehr viel gebracht und da haben wir sehr viel von gelernt.
Mirko, ich finde es ja auch ganz spannend, ja. Übrigens, wenn man eben nicht nur große Unternehmen, Konzerne berät und große Kampagnen und Konzepte entwickelt, wenn man selbst auch nah dran bleibt und selbst so ja eigenhändig an den Sachen rumfriemelt. Ich habe ja auch so ein paar Sachen irgendwie am Start und da schalte ich dann auch mal Ads auf Facebook und irgendwie steuere die aus und gucke dann und schaue irgendwie, was ich daraus lernen kann und drehe da nochmal dran rum. Ne? Also so Dinge, die du üblicherweise so als Agenturgeschäftsführer ja nicht selbst machst, sondern die andere dann machen. Aber ich finde das sehr wichtig, da dann auch dran zu bleiben und zu lernen und dann auch irgendwie dieses Erfolgserlebnis zu haben, dass du da eine besondere Idee hattest. Ich spreche doch nochmal in der Zielgruppe an und dafür mache ich nochmal so ein bestimmtes Content-Piece und zack, geht das durch die Decke. Ich finde das großartig.
Macht halt viel Spaß. Macht einfach Spaß. Ne? Ja. Ja, mal gucken, was uns da noch alles einfällt. Mirko, zum Abschluss des Interviews würde ich auch dir, wie das bei mir Tradition ist, gerne nochmal ein paar Sätze zu werfen, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist. Aber da mache ich mir keine Sorgen, du bist ja ein Spontaner. Wenn die Corona-Krise beendet ist, haben wir gelernt, dass
man die Dinge nicht wirklich vorhersagen kann, sondern sehr flexibel sich auf das, was dann tatsächlich kommt, einlassen muss. Kurze Ergänzung, ich erinnere mich noch an das, was so Trendforscher ganz am Anfang der Krise gesagt haben, wie die Welt werden würde. Ich glaube, nichts davon ist eingetroffen. Aber wir haben uns, glaube ich, alle immer gut auf das eingestellt, was unmittelbar vor uns lag. Klammer zu.
Okay. Wir sagen auch gern mal Anfragen ab, wenn
wir uns nicht wertgeschätzt fühlen und wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Mitarbeiter unfair behandelt werden und nicht respektiert werden und man uns zudem eher ausnutzen will, als uns wirklich als Sparringspartner zu nutzen.
Da sind wir auch gleich beim Thema Pitchen, das macht ihr auch nicht mehr, ne? Oder?
Doch, natürlich. Das ist mal ein großes Missverständnis gewesen, als ich meinen Pitch abgesagt habe und auch gegen Pitches gewettert habe. Nein, wir machen das schon gerne, aber nicht, wenn 10 Agenturen angefragt werden und auch nicht, wenn das ein unglaublich grottiges Briefing ist und auch nicht, wenn wir das Gefühl haben, dass das jemand mit uns macht, der noch nie vorher einen Pitch gemacht hat und ohnehin sich gar nicht abgestimmt hat mit Vorstand oder Geschäftsführung, was es gibt. Also wir haben so einen, ich will es noch kurz ausführen, ich weiß, du hast gesagt, ich soll den Satz nur kurz beenden, aber wir haben so einen 5-Kriterien-Katalog und eine Scorecard und da lassen wir alle Anfragen drüber laufen und da sind so als Kriterien drin, eben ist das ein wirklich tolles Briefing, so können wir damit arbeiten. Hat die Ebene, die uns gebrieft hat, sich abgestimmt mit der nächsthöheren Ebene, die unter Umständen auch an der Entscheidung beteiligt ist? Was ist das für ein Mindesthonorarvolumen? Passt das zu unserer Kultur, was wir da machen? Und. Ne? Und wenn wir dazu ein Ja machen, wir kommen, dann gehen wir da auch wirklich mit höchster Konzentration und voller Power ran.
Okay. Nächster Satz. Eine Person, die ich gerne mal treffen würde, um mit ihr zu diskutieren, ist?
Da gibt es keine einzelne. Entschuldige bitte, dass ich hier passen muss, weil ich wirklich gelernt habe, dass du dich mit jedem richtig gut unterhalten kannst, der was zu sagen hat und bei jedem lernen kannst. Also ich komme ja mit vielen Menschen außerhalb der Pandemie auf der CES, South by Southwest, in Cannes und so weiter zusammen. Und manchmal stehe ich da mit jemandem in der Schlange irgendwie und unterhalte mich ein bisschen mit dem und unterschätze den oder die erst vollkommen. Und dann heißt das, ja, ich habe so ein 2-3-Köpfe-Shop irgendwie in der Diaspora auf dem Land. Ne? Und dann frage ich nochmal nach irgendwie, was machst du denn? Und dann ist es jemand, der so kleine Läden darin unterstützt, online zu verkaufen. Und dann kommt der mit Geschichten um die Ecke, die mich auch emotional sowas von packen und umpusten, wie der so einem kleinen Tante-Emma-Laden geholfen hat, irgendwie jetzt plötzlich fast international zu verkaufen. Und dieser kleine Tante-Emma-Laden mittlerweile irgendwie 2, 3, 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und ein Lager und so. Und ich, weißt du, also so kein großer Unternehmensname, kein bekannter Kopf der Branche, niemand, den du aus den Medien kennst, niemand, der schon dicke Bücher geschrieben hat, aber jemand, der wahnsinnig inspirierende Geschichten hat. Und insofern finde ich es auch, würde ich es anmaßend finden, jetzt eine Person da rauszupicken oder einen Namen zu nennen.
Unter Corporate Influencer verstehe ich
jemanden, der für ein Unternehmen kommuniziert und sprechen darf, aber dabei keinen Corporate Slang verwendet und vor allen Dingen dabei auch frei agieren darf und auch Fragen aus seiner Community frei beantworten darf und somit zur Unternehmensreputation sehr, sehr stark beiträgt.
Man sagt mir nach, dass
Man sagt mir nach, dass ich unglaublich gerne auf Bühnen stehe und gerne im Licht der Öffentlichkeit stehe, was aber ein Missverständnis ist, weil es mir gar nicht so sehr um das Licht dabei geht, sondern tatsächlich darum geht, Dinge zu teilen, Dinge weiterzugeben, Menschen teilhaben zu lassen, was mir schon beim Radio tierisch viel Spaß gemacht hat, also Dinge zu entdecken, über Dinge zu berichten, von denen man sonst womöglich nichts erfahren hätte. Dass es dann eine Menge Leute sehen, ist fast ein Nebeneffekt, aber das ist keine Kommunikation zum Selbstzweck, sondern dieses Licht der Öffentlichkeit und dann auch höhere Reichweite und Interaktion etc. sind eben eher ein Neben- oder nachrangiger Effekt.
Wir haben ja bei Twitter auch bei unserer Eisbaden-Crowdfunding-Kampagne haben wir ja auch ein, zwei Hater gehabt und die meinten dann, wir würden ja Social Posing betreiben. Interessanter Begriff, wie auch immer. Und wir haben uns das wirklich nochmal angeschaut und gefragt, also warum machen wir das? Natürlich auch in erster Linie haben wir es auch Spaß gemacht, aber in zweiter Linie, um wirklich die Aufmerksamkeit ja auch zu nutzen und Spenden zu sammeln. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das auf einige auch so wirkt. Also ich habe ja 4 Jahre hier bei der Ostseesparkasse in Rostock den Bereich Kommunikation geleitet und gemacht. Und als ich da reinkam und habe ja immer schon gebloggt und Social Media, dies, das, da kam das auch von einigen dann so ein bisschen im Verlauf so zu mir rüber, so nach dem Motto, das ist ein Selbstdarsteller. Also ich glaube, nicht jeder versteht das auch so, ne? Wenn man viel postet und bloggt und tut, gerade so die Norddeutschen, oder? Die ja eher so zurückhaltend sind und machen Mund auf, wenn du was zu sagen hast und so weiter. Also verstehe ich total, geht mir ähnlich wie dir, aber aus manchen Perspektiven wirkt es wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ach du, ich hatte neulich auch mal so eine Diskussion und ich glaube, das ist ein riesengroßes Missverständnis. Also da sind wir auch wieder bei dem, man hat eine Kompetenz, so, man hat eine Leidenschaft dafür und wenn man beides zusammenbringt und es sich dann zeigt, dann wird es natürlich auch ersichtlich und ein größeres Publikum sieht das. Also wenn das nicht der Fall sein dürfte, wären Ballettbühnen leer, es wären Theaterbühnen leer. Es gäbe keine Hollywood-Filme, es gäbe keine Serien im Fernsehen. Wir hätten keine Politiker in unserer Demokratie und wir hätten niemanden, der eisbadet, um Geld für Obdachlose zu sammeln.
Ja.
So ist es.
Sehe ich auch so. Letzter Satz. Wenn es kein Internet gäbe, würde ich...
Wenn es kein Internet gäbe, würde ich vielleicht sowas wie das Internet erfinden. Nein, das wäre anmaßend. Würde ich noch so arbeiten, wie ich mal gearbeitet habe. Und das bedeutet vielleicht, und zu denen gehöre ich noch, für die Recherche in eine Bücherei zu gehen, um herauszufinden, welches denn die Vorteile eines bestimmten Produktes sind, die ich auch kommunizieren soll. Also ich bin noch Teil einer solchen Zeit gewesen und erinnere mich daran und habe im Übrigen dann irgendwann so einen CompuServe-Account gehabt. Und wenn ich da nach Artikeln gesucht habe, irgendwie 4,50 Mark für jeden Artikel bezahlt, den ich mir dann ausgedruckt habe. Also diese Zeiten und diesen Übergang ins Internet habe ich ja noch erlebt. Aber ich finde es schon großartig, wirklich, und massiv die Arbeit erleichternd. Und ich weiß wirklich, worüber ich spreche, dass es heute diese Möglichkeiten gibt, auch wenn sie sehr, sehr viele Nachteile und eben auch die dunkle Seite des Internets mit sich gebracht haben.
Sind viele neue Möglichkeiten, die wir dadurch haben, ne? Das, wenn man es richtig einzusetzen weiß, das muss man natürlich lernen und auch den Kindern irgendwie beibringen. Diese Suchtfaktoren sind natürlich nicht von Hand zu weisen. Das kennen wir. Mirko, ich danke dir für dieses spannende Interview, für die Einblicke in dein Denken, in dein Wirken, in deine Meinung. Du bist ja auch jemand, der immer mit Meinung auch gerne rauskommt. Und das finde ich ist auch ganz wichtig heutzutage, dass man nicht nachplappert, sondern selber mal sagt, wie man es sieht, vielleicht auch mal aneckt, Dinge ausprobiert, auch mal verrückt ist und dabei persönlich bleibt. Uns macht sehr viel Spaß, werden das natürlich weiter verfolgen und irgendwann gehen wir hoffentlich auch mal zusammen Eisbaden.
Sehr gerne, vielen Dank, aber lass mich noch eine Warnung loswerden. In Sachen Eisbaden haben wir ja einfach, ich weiß jetzt nicht, wie ihr noch weitermacht und ob ihr weitermacht, aber das Schlimmste noch nicht hinter uns. Also die Ostsee kühlt ja deutlich langsamer ab als die Luft. So, die Luft ist jetzt bei mir -2, manchmal -3, -4 Grad. Das heißt, die Zeiten, in denen die Ostsee ein Grad hat oder an der Oberfläche zumindest so beim Gefrierpunkt ist, die kommen ja erst noch im Februar und Anfang März auf uns zu. Also sei gewappnet.
Das wird noch spaßig. Also wir hatten jetzt 3 Grad. Wir sind ja immer irgendwie schon ein Grad weiter. Und ich glaube, der Kai Diekmann auf Usedom ist immer schon fast noch ein weiter, als ob das irgendwie aus dem Osten kommt, die Kälte. Wir werden sehen. Mirko, vielen Dank dir. Weiterhin viel Erfolg natürlich bei deinen Projekten, bei Achtung bei euch. Bleib gesund und würde mich freuen, wenn wir uns dann hoffentlich, wenn sich die Dinge positiv entwickeln, auch mal auf dem Käffchen treffen.
Vielen lieben Dank. Bis dann.
Danke auch. Bis bald. Ciao. Und das war's auch schon wieder von mir, der New Work Chat, heute mit Mirko Kaminski. Wenn's euch gefallen hat, dann bewertet die Folge doch bitte. Wir freuen uns über Sterne auf Apple Podcasts und Co. Empfehlt den Podcast bitte weiter. Das wäre echt cool. Ansonsten bitte auch Feedback über Twitter, LinkedIn, wo ihr mögt. Und kontaktiert mich auf meinem Blog gabrielrath.com oder auch newworkchat.de. Vielen Dank dafür. Ansonsten, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Folgen. Euch alles Gute, bis bald und bleibt connected.